Bonjour et bienvenue à Besenwagen, je suis Manon. La deuxième semaine commence et il fait chaud sur la route du Tour. Pendant que les cyclistes ressentent les premières fatigues dans les jambes, du côté des spectateurs, les jours à venir dans le centre de la France ont une saveur particulière, accompagnée de Chablis et de Chavignol. C'est ça l'esprit du Tour. Alors, les coureurs résisteront-ils à la tentation du savoir-vivre français? Marc Cavendish remportera-t-il une nouvelle victoire dans les étapes de sprint? Ou est-ce que c'est Jasper Philipsen qui s'imposera? Pour le savoir, restez à l'écoute de Besenwagen.
Ja, merci Manon für das Intro von dieser ersten Ruhetags-Spezialfolge. Und wie immer am Zahn der Zeit nimmt der Besenwagen noch auf, während die Sonntagsetappe noch läuft. Wir haben noch 12 Kilometer ins Ziel, aber Agent Stauf muss dann schnell weg, um Agententätigkeiten zu erfüllen. Und deswegen haben wir jetzt hier so ein bisschen Parallel-Viewing und kommentieren für euch aber schon mal die vergangene Woche. Hi Jungs.
Hallo. Hallo. Okay, mein Name ist Paul Voss.
Meine Andi Stauf.
Ja. Und wir sind der Besenwagen.
Mein Name ist Bastian Marx.
Ja, genau. Und ja, auch wenn gerade schwer ist, sich auf die Etappe zu konzentrieren, gleichzeitig und aufzunehmen, aber das machen ja so richtige Journalisten, machen das ja auch. Nicht, dass wir welche sind, aber kriegen wir bestimmt auch hin.
Paul, du hast die meiste Übung damit, mit auf dem Bildschirm glotzen und was
ja,
zu erzählen.
Ja, aber in der Regel erzähle ich ja dann über das, was ich sehe und nicht über was anderes. Und
tja, jetzt ist es halt ein Schwierigkeitsgrad
ja,
schwerer.
Aber wir haben ja ein paar Sachen. Also es gab irgendwie 3 Sprints, wovon Kev...
Ja, wir können ja chronologisch einsteigen, weil das ist das Erste, was passiert ist. Aber wir haben Dienstag eine Folge aufgenommen und Mittwoch...
Ja.
Mittwoch schießt Mark Cavendish, wie von Andreas Stauf schon prognostiziert, seine 35. Etappe ab und ist jetzt alleiniger Rekord-Etappensieger der Tour de France.
Ich glaube, ich habe erst die 6. Etappe gesagt, aber...
Ja, du hast erst die 6. Etappe gewettet, ja. Aber ich finde ja der Rant drumherum, der ist ja viel interessanter als der Etappensieg an sich. Die ganze Radsportwelt war einfach egal, dass Kev einmal die komplette Straße gekreuzt hat im Sprint, im Zielsprint.
Außer Andreas Stauf, muss man ja sagen. Der hat es am meisten getippt, dass Kev gewinnt, und er wollte aber eigentlich zu 100%, dass er relegiert wird.
Ja. Das kann ich ja vielleicht gleich nochmal erklären, aber ich glaube, an dem Tag war einfach die ganze Radsportwelt auch dafür, dass es passiert. Egal, also solange kein Sturz dadurch entstanden ist, also zumindest nicht direkt. Ich kann vielleicht Andi auch gleich sagen, ob der Petersen-Sturz damit zu tun hatte. Aber ja, Kev ist jetzt allein da vorne an der Spitze und eine lebende Legende.
Vielleicht hatten die Kommissäre auch einfach die Schnauze voll von Kev, weil der hat ja schon die ganze Woche Beef mit denen. Und dann haben die gesagt, ja komm, drücken wir diesmal beide Augen zu. Wir haben zwar die letzten 2 Jahre jede Fahrbahn leichte Fahrlinienveränderung rigoros bestraft, aber jetzt, wenn einer mal komplett rüberzieht, sagen wir nichts, aber dann sind wir den auch wenigstens los. Dann geht der uns nicht mehr auf die Nerven.
Ich denke mal, dass der Sturz natürlich damit zusammenhing, oder? Also so, man hat es nicht genau gesehen, es gab auch irgendwie keine gescheite Kameraeinstellung davon, zumindest habe ich keine präsentiert bekommen, aber die kompletten Sprinter hinter Kev sind alle von rechts nach links gezogen und Mats war da irgendwie schon und ist dann da in die Bande
gestürzt. Unglücklich, aber letztendlich ja, passiert der Sturz auch, weil da vorne die Richtung gewechselt wird. Und für mich persönlich, ich sehe die Regel ja eh kritisch, weil es immer ein dynamisches Feld ist und man gar nicht immer geradeaus sprinten kann. Ja, also eh schwierig, diese Regel. Aber wenn man die halt 2 Jahre jetzt oder wie lange auch immer schon so streng befolgt und wirklich jedes kleinste Verlassen der Fahrlinie bestraft und dann einer so komplett rüberzieht, das ist halt schon irgendwie verwunderlich. Und dann gab es eben am nächsten Morgen die Verwarnung für beide, dass beim zweiten Mal würden sie dann relegiert werden, wo man sagen muss, ja okay, man arbeitet jetzt anscheinend auch wie in anderen Sportarten mit einer Verwarnung. Das ist jetzt auch neu, die Regelung. Gut. Ich glaube, also die UCI befolgt die Regeln ja immer so, wie sie es gerade für richtig hält und nicht wie die Regeln lauten. Also ist ja jetzt auch keine Überraschung, dass da öfter mal so komische Entscheidungen getroffen werden.
Ja, die Verwarnung hat auf jeden Fall am nächsten Tag, glaube ich, dann direkt gegriffen, oder? Also Jasper Philipsen wurde nämlich mitverwarnt und der wird am nächsten Tag dann wegen der nächsten komplizierten Aktion, unter der Wout van Aert mal wieder litt, der Arme. Jasper Philipsen fährt ihn nämlich auch da wieder Richtung Bande und er muss seinen Sprint aussetzen. Jasper wird dann auf den letzten Platz der Gruppe versetzt, was dann so circa 109. oder 107. oder was war. Er wird aber eh nur Zweiter auf der Etappe grundsätzlich, die Dylan Groenewegen gewinnt.
Ja, also ne, dann am nächsten Tag fährt er halt 20, 30 Zentimeter rüber und es reicht mit der Verwarnung dann vielleicht auch, um ihn zu distanzieren. Er hat damit wahrscheinlich oder sehr höchstwahrscheinlich, keine Ahnung, sogar das grüne Trikot verloren. Also ihm wird ja nicht nur der zweite Platz aberkannt, sondern auch die Punkte für das grüne Trikot. Und sein jetzt führender in der Wertung und stärkster Widersacher wahrscheinlich um das Trikot, Binyam Girmay, gewinnt halt die Etappe. Also hat jetzt, weiß ich nicht, wie viele Punkte genau Vorsprung, aber eigentlich schon so viel, dass ja, es ganz, ganz schwer wird, vor allem in der dritten Woche da noch Punkte gut zu machen.
Ja, und vor allen Dingen ist Girmay gerade auch
Quatsch erzählt. Das war nicht am Tag danach, sondern zwei Tage danach. Am Tag danach gewinnt erstmal Girmay die sechste Etappe.
Ja, genau. Also für mich ist Girmay gerade auch so ein bisschen eine Überraschung, was das grüne Trikot angeht, um ehrlich zu sein. Also, dass der für mich ist er jetzt ein heißer Favorit. Also der ist jetzt ja auch gerade, während wir hier sprechen, in der Verfolgergruppe von der Spitzengruppe. Das heißt, er wird heute auch wieder einige Punkte sammeln, was Jasper Philipsen nicht tun wird. Und ist jetzt auf jeden Fall, hätte ich damit nicht gerechnet, dass er da jetzt auf einmal ein heißer Kandidat dafür ist. Aber ist natürlich gut, ich finde es gut und schön zu sehen, dass er jetzt eine andere Erfahrung eine Rolle spielt, als wir jetzt vielleicht im Vorhinein gedacht hatten.
Absolut, und wir können ja mal, also erst schon mal mega gut, zwei Etappensiege mittlerweile, Binyam Girmay wird da extrem gefeiert, sowohl in seiner Heimat als auch überall
sonst. Habt ihr Videos gesehen aus seiner Heimat?
Und ja.
Das ist so krass, wie in Eritrea, glaube ich, in der Hauptstadt ist das, da auf die Straßen gegangen sind, einfach so wirklich, kann wie viele Menschen einfach die Straßen laufen und da seinen Namen singen. Das ist so krass, also.
Und auch diese Folge, wie im Giro d'Italia, featured mal wieder ein paar Protagonisten dieser Show, die da in Frankreich läuft. Und wir können ja mal seinen Teamkollegen Laurenz Rex dazu hören.
Ja, moin moin. Die erste Tourwoche, beziehungsweise ersten 9 Tage von der Tour neigen sich langsam dem Ende zu. Wir haben jetzt schon zweimal gewonnen mit Binyam und beide Male war es ein fantastischer Leadout. Gut, es stimmen noch ein paar Einzelheiten nicht, aber auf dem Niveau in der Tour 2 Etappen in der ersten Woche gewinnen zu können, mit dem Leadout, denke ich, dass wir total zufrieden sein können. Ist wirklich super Gefühl im Team, alles läuft gut. Haben uns noch keinmal wirklich in die Haare bekommen. Wirklich, also großes Lob an jeden, der hier wirklich hart arbeitet, Staff und Fahrer. Meinerseits ist es auf jeden Fall, ich würde sagen, mit den 2 Siegen ist es eine gut gelungene Tour. Ich hätte mir das niemals denken können, dass ich, beziehungsweise dass wir 2 Etappen gewinnen auf dieser Tour. Und jetzt ist morgen dann die letzte Etappe dran, in Troyes, die Gravel-Etappe. Ja, da bin ich mal gespannt. Also vor der Tour hatte ich mir die schon angekreuzt. Weil das so ein bisschen die einzige Etappe ist, die wo ich wirklich eine Chance hätte. Das einzige Problem ist, glaube ich, dass sich das mehr als die Hälfte vom Peloton auch vorgenommen hat und ich auch relativ schon am Arsch bin, um es auf gut Deutsch zu sagen, weil ich es einfach bis jetzt echt hart war und einfach das Mentale, immer die Sprintzüge und dann wirklich, das ist wirklich 30, 40 Kilometer vor Ziel, wird dann schon die Straße blockiert und Positionskämpfe, also es ist wirklich alles andere als entspannt. Aber die ganzen anderen Etappen, auf jeden Fall die Bergetappen, habe ich alle gut überlebt, sofort ins Gruppetto gegangen. Kein Stress, um dann gut aus der Tour rauszukommen und dann den zweiten Part der Saison nochmal richtig Gas zu geben. Auf den kleineren Rennen, die dann wirklich, die ich dann auch mal gerne noch mal eins gewinnen würde. nach der Klassikersaison bzw. nach dem Frühjahr hoffe ich doch, dass da schon noch mal was drin ist. Aber gut, ich gehe da mit Zuversicht ran und lasse die Tour einfach selber ihre Arbeit machen. Und ja, bis dahin hoffe ich auf jeden Fall gut auf dem Rad zu bleiben. Und ja, dann in Nizza meine erste Tour de France ausgefahren zu haben.
Da kann man ja schon mal sagen, dass das mit der Gravel-Etappe auf jeden Fall nicht so gut funktioniert hat. Nee. Besser für seinen Teamkollegen wieder.
Ja, und weil wir ja gerade live und direkt sind, sieht es auch gerade danach aus, als wenn der amtierende Gravel-Europameister Jasper Stuyven eventuell auf dem Weg zum Etappensieg ist. Von daher, ja, bleibt denn diese Etappe eventuell unter den Gravel-Fahrern.
Ab wann ist man ein Gravel-Fahrer? Ab dem ersten Start? Ja. Oder was?
Also der ist ein Gravel-Rennen gefahren, hat das gewonnen. Ja, kann man Gravel-Fahrer nennen, ne? aber ja, wie auch immer.
Hat's auf jeden Fall bewiesen.
Ja, genau.
Kann man schon anerkennen, würde ich sagen.
Ja. Wir haben ja schon einen Teil in der Dienstagsfolge besprochen und ihr habt ja auch schon ein bisschen was letzte Woche. Ich fand jetzt die erste Woche echt schon unglaublich attraktiv als Rennen. Auch die Sprints, so chaotisch und irgendwie auch so Fahrer wie Arnaud Delis, der finde ich jetzt schon zweimal eigentlich schon mit fast vielleicht sogar auch der Stärkste war, aber jedes Mal irgendwie immer einfach einer falschen Position ist, der ist immer eingebaut. Ja. Die zweite Etappe, die Bernal Gemay gewinnt, genau das Gleiche. Der fährt da zwischen, ich glaube, ihm und Philipsen war das, ne? Und er direkt in der Mitte, da hast du gesehen, dass er voll den Druck hat und Punch, aber der ist halt immer am falschen Ort. Das ist schon krass.
Ja, ich habe eigentlich immer auf Delis gesetzt so ein bisschen und dann da mitgefiebert am Bildschirm, aber wie du schon sagst, immer eingeboxt und irgendwie, ja, da stimmt der Leadout wirklich gar nicht.
Nee, bis jetzt leider noch gar nicht, nee.
Ja, ist halt von der Kraft her unfassbarer Sprinter, also gerade auf der ansteigenden Zielgeraden, ich glaube, da hat er sich geärgert, dass er da doch irgendwie nicht rausgekommen ist. Aber ja, manchmal fehlt auch einfach nur so ein kleines bisschen Glück oder einfach so ein Flow, wie ihn wahrscheinlich Gemay gerade hat. Ne, bei dem funktioniert alles. Die erste Etappe gewinnt er auch, obwohl er eigentlich als Anfahrer eingeteilt ist. Verliert dann aber ja letztendlich sein Team in der Vorbereitung und gewinnt die Etappe. Also der hat da irgendwie ja gerade so den richtigen Riecher für die Sprintankünfte und für die anderen, von dem vielleicht auch mehr erwartet wird, die stehen auch sehr unter Druck. Also von den Favoriten hat die Sprintankünfte bisher eigentlich keiner gewonnen. Natürlich hat man Käfe irgendwie gesagt, der gewinnt seine Etappe. Aber mit Grönewegen hat jetzt auch jemand gewonnen, den man ja jetzt nicht zu den Top 3 Sprintern vorher vielleicht gezählt hätte. Und ja, beim großen Favoriten Philipsen, da läuft hingegen auch wiederum gar nichts. Also auch ohne seine Relegation hat er die Etappe eigentlich nicht gewonnen, obwohl er ja einen freien Sprint fahren konnte. Bei dem fehlt irgendwie so ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob es die Form ist oder einfach vielleicht der Druck, die Erfolge aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Vielleicht jetzt auch mit einem größeren Vertrag, den er unterschrieben hat oder verlängert hat. Ja, das sind alles Sachen, die vielleicht da im Kopf vorgehen und dann so instinktive Entscheidungen vielleicht ein bisschen zu lange dauern in der Sprintvorbereitung.
Aber was bei ihm auch, also erstmal ist ja auch Mathieu nicht so da, wie letzte da ist, also dieses Duo, ne? Und ich finde, ihm fehlen auch die Beine einfach. Also das waren jetzt schon Sprints, wo er die Chance hatte, wenn er schnell genug gewesen wäre, auch zu gewinnen. Also er war in der richtigen Position, war zur richtigen Zeit irgendwie auch da, aber er hatte einfach nie die Beine, sowohl bei Kev nicht, als jetzt auch dann den Einsprint gegen Bernal Gemay. Ja, ist halt wahrscheinlich nicht auf dem Niveau, aber ich kann also, ich glaube, das, was immer so für Folgen war, er hat jetzt dieses Jahr Sanremo gewonnen, hat ein gutes Frühjahr. Und wahrscheinlich waren die Vertragsverhandlungen und sowas auch alles so ein bisschen was für den Kopf bei ihm und ja, vielleicht ist er einfach nicht bei 100% und ich würde gar nicht sagen, dass er nicht hungrig ist, aber halt, vielleicht fehlt er halt dann doch was. Ich meine, du siehst ja auch, das Niveau ist mittlerweile so hoch, auch bei den Sprints, das ist ja auch wie schnell, die sind alle Tüten zu, wenn die zum Ziel kommen. Ja, also es ist sehr krass, ja.
Ja, also es kommen ja noch ein paar Chancen. Ne? Jetzt gerade die Woche auch kommen zwei Etappen, die eigentlich wieder prädestiniert sind. Keine großen Hindernisse drin. Man kann das Ruder da natürlich auch in der Wahrnehmung noch ruckzuck rumreißen. Ne? Lass ihn zwei Etappen gewinnen, dann sieht die Nummer schon wieder anders aus. Aber das grüne Trikot würde ich jetzt fast mal behaupten, könnte also relativ safe auf Gemays Schultern bleiben, oder?
Erstmal, ja. Also auch jetzt kommentieren wir live. Jetzt wird gerade das Loch zu Stolpen zugefallen hier. Ja, ich denke auch, dass er gute Chancen hat, das auf jeden Fall noch eine Weile zu tragen, und bin so echt gespannt, wie er so über die nächsten Wochen kommt. Aber der kann auch Radrennen fahren, ne? Und das ist ja beim Grünen-Trikot einfach mega relevant, dass du auch auf so Etappen wie heute Punkte holst, wenn deine Konkurrenz es halt nicht kann. Und ich dachte zum Beispiel auch, dass Wout van Aert so ein bisschen aufs Trikot geht, aber der fährt ja gar nicht da drauf. Also bis jetzt zumindest. Von daher, ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, im Radsport wird es gut tun, um ehrlich zu sein, ja? Wenn er das Trikot holen würde. Es ist auch aus einem kleineren Team. Und ja, von daher mal schauen.
Ja, also ich würde es auch auf jeden Fall richtig feiern, und ich denke mal, keine Ahnung, der, also so die Berge stehen dem jetzt auf jeden Fall nicht im Weg Richtung Nizza.
Nee, also nee, ich glaube, da fährt er schon
was da am Ende kommt.
Relativ sicher rüber. Also ich hatte ihn eigentlich auch bei den ersten zwei Etappen sogar als einen der Favoriten getippt für die Etappen, weil er einfach ja für einen Sprinter gut berghoch fährt. Er hat natürlich jetzt das Ziel auch, grüne Trikot, dass er da auf jeden Fall durch muss. Ja, durch die letzte Woche, aber auch will. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und ja, ich sehe jetzt eigentlich Philipsen kaum noch großartig Punkte aufholen. Also das Einzige, was passieren kann, und das kann immer passieren, ist, dass Gemay durch einen Defekt oder sonstiges einfach bei einer oder noch vielleicht einer zweiten Etappe auch komplett ohne Punkte ausgeht, und dann ist es auch ganz schnell wieder eng. Also bleibt auf jeden Fall umkämpft das Trikot, das ist nicht aufgegeben, und dementsprechend, ja, es ist noch nicht entschieden, aber die Chancen stehen gut für Gemay.
Ja,
die Hölle ist gerade zugefroren, live.
Ja.
Und Anthony Turgis hat für Total Energies eine der wichtigsten Etappen für Etappenjäger der Tour de France dieses Jahres gewonnen.
Ja.
Geil. Eigentlich ja, ganz geil.
Also ich glaube, die haben auch schon sehr, sehr lange nichts mehr gewonnen, bei der Tour vor allen Dingen.
Ja.
Und bis
Wer
jetzt
hätte
die Tour.
Auch gedacht, dass sie was gewinnen dieses Jahr.
Ja, also bis jetzt auf jeden Fall auch die Tour der kleinen Teams, in Anführungsstrichen, ne? Also wenn man zum Budget her einfach nur schaut. Und ja. Französisch, ne?
Ja, gut, jetzt kein Team, was man, ja, dem man jetzt einen Etappensieg zugetraut hätte. Turgis natürlich auch ein Klassiker-Spezialist, kennt die Strecke wahrscheinlich sehr gut. Hat eigentlich so ein bisschen immer die Erwartungen nicht erfüllt bei den großen Klassikern, hat zwar super Platzierungen gehabt, aber so ganz der Durchbruch kam dann doch nicht, gewinnt jetzt so eine Klassiker-Gravel-Etappe bei der Tour, erfüllt damit so ein bisschen das ja, Talent, was er eigentlich für solche Rennen hat, und ja, passt irgendwie so in den Tourverlauf, ne? Jemand, der unerwartet gewinnt, und man freut sich aber auch für denjenigen, weil er halt so lange, so nah schon mal dran war, und dann, ja, gewinnt er, wie Basti schon sagt, wahrscheinlich eine der prestigereichsten Tour de France-Etappen.
Mega gut. Jetzt kommt die, das Feld kommt rein, und Mega-Etappe von Pascal Ackermann gewinnt da den Sprint des Feldes. Und kommen wir mal zu einem anderen Protagonisten der diesjährigen Tour de France. Absolute Maschine, Jonas Abrahamsen, der da heute auch, obwohl er schon abgehangen war, wieder mit den Favoriten über die Ziellinie fährt, obwohl er jeden Tag eigentlich alleine in der Front ist.
Ja, vorhin hatte er die erste Woche auch jeden Tag ein anderes Trikot, ne? Also ja. Grün, dann mal das.
Also es ist irgendwie so ein Mann-Team, Jonas Abrahamsen irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Also die hätten nur drei mitnehmen brauchen.
Der ist auf jeden Fall unglaublich stark, und das ist echt wie so ein richtig großer Diesel-LKW. So, der hat auch so einen riesengroßen Tank, also den musst du auch nie befüllen, so für die ganze Tour.
Ja, morgens halt einmal voll machen, ja, und dann reicht das bis
abends. Den schiebst du so an und dann fährt er dir halt auch durch, ne? Und ja, es ist brutal. Bin auch gespannt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er dieser nochmal eine Etappe gewinnt. So ein Tag, wo keiner Bock hat, in die Gruppe zu gehen. Er fährt alleine vorne raus und hat dann auf einmal irgendwann zu viel Vorsprung, weißt du? Und fährt das Ding einfach dann ins Ziel. Aber ja, der macht Spaß. Und wie gesagt, bis jetzt die erste Woche finde ich halt einfach schon ziemlich geil. Was jetzt aber auch auffällt in der ersten Woche, ist auf jeden Fall, dass Red Bull, Bora, Hansgrohe, hast du ein bisschen so das Gefühl, denen fehlt das Mittelfeld. In Fußballterms gesprochen. Also die ja. haben, wisst ihr, wie ich meine? Also da fehlt so Etappe wie heute, da fehlt ihnen so die Fahrer dafür. Also in diesem,
ja, also
irgendwie, also nicht, dass sie nicht diese Fahrertypen hätten, aber also wie jetzt springen wir natürlich sehr hin und her, aber jetzt auf die heutige Etappe, weil die einfach gerade zu Ende war, wie sehr Roglic da am Straucheln war, das war ja brutal. Mhm. Also nicht mal nur, dass er vielleicht zum Teil auch gar nicht folgen konnte, aber das Team war halt auch nicht in der Lage, das Ding wirklich für ihn so weit zu kontrollieren, dass Löcher, also sie konnten natürlich schon Löcher zufahren, aber die waren so dermaßen am Limit. Ja.
Auch nicht in einer kontrollierenden Position zu fahren, ne? Das ist ja so das Ding. Die waren dann zwar irgendwie da aus dieser Bredouille raus, in der sie sich auf dem zweiten Gravel-Stück gebracht hatten, wo es da so bergauf ging und sie erstmal die Gruppe der Spitze verpasst hatten. Das haben sie wieder geflickt, auch relativ ruhig. Aber danach, auch wenn sie zu viert waren, nie so richtig vertreten in der Spitze des Feldes. Und es gehen öfter Löcher auf. Am Ende denke ich mir so, okay, Roglic jetzt heute auch irgendwie nie unnötig Kraft verloren, was einige andere Favoriten dann vielleicht auch mal gemacht haben. Kommen wir noch zu, was Remco zum Beispiel heute gemacht hat. Aber ja, das kann eigentlich nicht berechnend sein, sondern das ist eher so ein bisschen aus der Defensive heraus. Ne? Es ist nichts passiert, heute auch wieder. Roglic kommt mit allen gemeinsam an, verliert keine Zeit, liegt auf einem guten Gesamtrang. Und wir können ja einfach mal Marco Haller dazu hören. Ich habe diese Voicemails am gestrigen Abend eingeholt, also nach der Samstagsetappe, weil wir jetzt ja so direkt nach der Etappe aufnehmen. Ich schon wusste, dass wir die nicht mehr rechtzeitig bekommen.
Servus Basti und Grüße in den Besenwagen. Der ist wahrscheinlich schon platziert an den Schotterstraßen. Resümee der ersten 8 Tage. Natürlich kein leichtes Radrennen. Stadterfeld hat ja ordentlich was zu bieten und aus unserer Sicht sind wir da, glaube ich, mit einem soliden 4. Platz zurzeit doch durchaus zufrieden. Keine Frage, wenn man jetzt zurückschaut nach Italien, das erste heiße Wochenende, wäre Primož bestimmt gerne mit über San Luca drüber gekommen. Aber das ist ja Fluch und Segen zugleich einer dreiwöchigen Rundfahrt. Da kann und wird bestimmt noch viel passieren. Morgen sind alle schon mal gespannt, welche Dramen sich da auf den unbefestigten Straßen abspielen werden. Und ja, was kann man sonst noch berichten? Keine Frage, der 35. Etappensieg von Kev, ganz großes Kino. Man mag ja halten von ihm, was man will, aber dieses Durchhaltevermögen, dieser Wille, die 35 voll zu machen, bleibt mir nichts anderes übrig, als den Hut zu ziehen. Jo, sonst gab es auch viele sehr entspannte Etappen, aber heute war wieder eine recht ordentliche. Ich denke, dass Woche 2 und 3 dann auf jeden Fall mit offenem Visier gekämpft wird. Erstmal gut, dass vorne noch alles relativ eng beisammen ist. Bleibt spannend und ja, waltet Hoffnungen in jedem Team. Also am Gas bleiben und Daumen weiter drücken.
Ja.
Entspannte Etappen, da habe ich mich ein bisschen gewundert. Aber ja, ein paar von den Sprintetappen wurden echt human gefahren. Aber gestern war es hart, heute war es wieder sehr hart. Marco war ja so 50, 40 vor Ziel, habe ich ihn nochmal gesehen auch. Es sind immer mal wieder Leute von hinten nach vorne gekommen und waren nochmal da. Also er war da auch noch länger im Einsatz heute. Was man da bei Bora noch sagen kann, ist, dass Alex Vlasov heute mal dumm erwischt hat.
Ja, der ist schwer gestürzt.
Irgendwie sich aufgehängt und in so einen Graben gestürzt. Sah erstmal nicht so gut aus, aber er kommt heute auf jeden Fall auch mit den Favoriten an.
Ja, das ist krass, dass er da nochmal zurückgekommen ist.
Ja, ich würde auch gerade sagen, ich glaube, bevor man irgendwie so eine Einschätzung wirklich zu Bora geben kann, vielleicht nochmal irgendwie eine Woche warten. Weil jetzt gerade läuft irgendwie so viel durcheinander, habe ich das Gefühl. Also es ist nie so richtig sortiert, also zumindest wie ich es wahrnehme. Und das, ich glaube, die verkaufen sich gerade auf jeden Fall auch unter Wert, leider.
Hm. Ja.
Also so als insgesamt, Roglic ist jetzt auch nicht in der perfekten Verfassung. Ich meine, wir können ja, ich meine, Sprints haben wir jetzt ja mit dem Bina Gemay gewinnt 2, dann der Nasenmann, Kronewegen gewinnt auch noch eine Sprintetappe. Mhm. Auch überragend stark. Hoffen wir einfach mal nur nicht, dass jetzt dieses 350 Euro Nasenstück, was man auf die Brille raufkleben kann und rauftippen kann, jetzt irgendwie großartig Trend wird. Allein schon wegen des Preises, hoffe ich, ist es. Was ich auch noch krass fand, war das Zeitfahren, wo Stefan Küng irgendwie auf dem Weg zum Etappensieg mal wieder technische Probleme hatte, dem fällt er die Kette runter und kriegt die nicht rauf. Evenepoel gewinnt zwar das Zeitfahren, hat aber auch noch technische Probleme, aber an sich fand ich den Ausgang des Zeitfahrens eigentlich schon interessant. Wenn du irgendwie auch auf die Position schaust von den Leuten, dann denkst du dir halt, dass es ist früher gar nicht so aufgefallen, aber so wie Roglic auf dem Rad sitzt, weiß ich nicht, ob das so schnell sein kann, wenn du jetzt das anguckst im Vergleich zu weniger, dann auch, ich meine, Remco ja sowieso, selbst Pogacar, muss man ja schon fast sagen, der macht einfach echt auch schon viel über Watt, glaube ich, weißt du? Mhm. aber Remco, der hat ja einfach auch nochmal abgenommen, ne? Seit der Dauphiné, wie der momentan am Fliegen ist.
Ja, ja.
Der ist ja, keiner von uns hat den ja aufs Podium getippt, ne? Aber mittlerweile, so wie der die erste Woche jetzt gefahren ist.
Wenn er das halten kann in der dritten.
Dann wird er.
Also im Moment sieht es ja so aus, auch wie er heute da attackiert. Ist natürlich ein bisschen übermütig, ne? Muss man auch wieder sagen. Also am Ende dann auch sinnlos, diese Attacke zu fahren.
Weiß ich nicht, also. Ganz sinnlos jetzt nicht.
Ja, also kann man mal machen
halt
natürlich.
So sein Style. Also wenn einer 70 Kilometer nochmal alleine fahren kann, dann in Winnepool. Mhm. So von daher sah das ja erstmal ganz gut aus. Wenn Vingegaard dann nicht mitfährt zum Beispiel, dann wird es auch sehr spannend. Dann ziehen nämlich beide voll durch.
Definitiv. Da ist halt das Ding so, Roglic
ja,
ist
gut,
nicht dabei.
Aber ich glaube, heute war so wirklich das oberste Ziel, gar nicht irgendwie Zeit gut zu machen, sondern halt möglichst wenig Zeit zu verlieren. Ne? Also dafür würde ich sagen, haben sie da auf jeden Fall heute das abgeliefert, was bestmöglich war. Im Zeitfahren war es eigentlich schon, fand ich sehr gut. Also dafür, dass er vielleicht nicht so aerodynamisch ist wie ein Evenepoel, verliert er da auch irgendwie nur knappe 30 Sekunden, was völlig im Rahmen ist, wenn man das so im Vorfeld mal ganz realistisch eingeschätzt hat. Mhm. Von daher, und macht sogar 3 Sekunden gut auf Vingegaard. Also das hätte man vielleicht vorher auch nicht unbedingt gedacht. Ne?
Ja.
Von daher finde ich eigentlich, ist Roglic besser im Rennen, als ich gedacht hätte. Also ich hätte gedacht, dass vielleicht schon in der ersten Woche hier und da ja mal durch irgendwie eine Situation im Rennen, ein Split, dass er da vielleicht schon mal Zeit verliert. Hat er jetzt nicht wirklich. Auf der Bergetappe sah er jetzt auch nicht schlecht aus. Also von daher glaube ich nicht, dass er da weit weg gerade ist vom Podium. Also man muss halt abwarten, wie Evenepoel es halten kann und auf der anderen Seite, wie ja, Vingegaard vielleicht in der letzten Woche nochmal erstarkt, so wenn man das erwarten kann.
Ja, was ich jetzt bei der heutigen Etappe interessant fand, ist, dass weniger und wissen wir, diese Bike, das mega defensiv fahren und selbst in der Situation als Pogacar, Vingegaard und Jorgensen weg waren und die schon ein relativ großes Loch hatten hinten zu Evenepoel. Und das ist eigentlich, das habe ich nicht ganz verstanden, warum man da nicht durchfährt, aber ich glaube, dass die, also erstmal war weniger der auf dem Ersatzrad unterwegs, auf dem Rad von Tratnik, genau, wo er Schaden hatte. Und ich glaube, die wollen Pogacar so ein bisschen so im Kopf kaputt machen, glaube ich. Also jetzt, das war, ist ein paar Mal heute aufgefallen. Die fahren bis zum gewissen Punkt und lassen Pogacar echt auflaufen, obwohl es die Situation auch für sie zum Vorteil gewesen wäre. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich, glaube ich, durch die Tour, wenn Evenepoel weiterhin so gut ist und Pogacar auch, dass sich da Synergien ergeben und ich weiß mal, diese Bike das Ding auch eventuell einfach komplett verkackt, wo sie zu defensiv fahren. Also rein von der Stärke sind die beiden, glaube ich, besser als das Team von Vingegaard. Vingegaard selber ist natürlich stark, aber wenn die so weiter attackieren fahren und hinten wissen wir versucht, das quasi über Kontrolle zuzufahren, weißt du, so wie sie es heute gemacht haben, was dann auch noch funktioniert haben, wo sie einfach ein starkes Team haben für so ein Rennen, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch mal nach hinten losgehen könnte, weil Evenepoel, ich glaube, der hat jetzt gerade richtig Blut geleckt und der wird noch ein paar so eine ganz wilden Aktionen bringen. Und Pogacar kennen wir alle, der wartet da nicht lange, der reagiert, muss auch reagieren, weil du halt nicht weißt, also wie lange hält der Tank beim Evenepoel, ne? Kann auch sein, dass es wirklich über 3 Wochen gut geht. Das weiß ja auch keiner so richtig. Ja.
Also da kann man ja logisch jetzt erstmal...
Ich muss raus.
Ja.
Okay, Andi muss los. Da verabschieden wir ihn.
Alright. Paul und genau, ich bringen das jetzt zu Ende.
Spaß. Morgen an.
Jo.
Ciao.
Ciao. Ja, also nochmal, nur nochmal logisch erklärt vielleicht. Mit die 3 schwersten Bergetappen kommen gegen Ende der Tour. Und das Zeitfahren am Abschlusstag ist eigentlich dann auch ein, in Anführungszeichen, Vingegaard-Zeitfahren mit 2 heftigen Anstiegen und einer langen Abfahrt auch drin. Also nochmal mehr auf Vingegaards Charakter vielleicht geschnitten als das erste Zeitfahren. Und die Zeichen, oder man redet sich das vielleicht ein bisschen ein, aber alle hoffen bei Jumbo und Vingegaard auch, dass er über den Verlauf der Tour de France im Vergleich zu den anderen nochmal ein bisschen zulegt. Und die Mannschaft pokert jetzt wahrscheinlich auch einfach auf die letzten 4-5 Tage der Tour.
Ja, aber trotzdem ist es interessant, dass sie gewisse Situationen für sich nicht nutzen. Also sie sehen offenbar in Roglic keine Gefahr richtig und auch in Evenepoel nicht so wirklich. Also man geht da 100% auf Sieg, weil sonst hätte es heute ein paar Situationen gegeben, wo man natürlich mit, also für schon mit auch Aufwand, aber man hätte so ein paar Leute schon eliminieren können, also wirklich aus dem direkten Umfeld, ja. Weil das wäre jetzt auch keine Minuten gewesen, aber da wäre schon eine gewisse Zeit, hätte man rausfahren können. Aber ich bin gespannt, also ich glaube, dass Evenepoel dem Rennen auch nochmal richtig gut tut und noch eine gewisse Würze reinbringt. Ja.
Ich bin kein Remco-Fan, aber ich finde es schon richtig gut, wie er das dieses Jahr da jetzt alles nochmal spannender macht.
Und wie jetzt ganz kurz, wie dünn der ist. Der sieht aus wie ein anderer Mensch im Vergleich zu Dauphiné. Das müssen wir auch mal irgendwie, auf jeden Fall weit über ein Kilo muss er nochmal verloren haben seitdem.
Er hat doch selber ein Interview gegeben, dass das 2,5 Kilo sind.
Ja, krass, und der war ist ja nicht voll, ist ja voll
seit der Dauphiné.
Das ist krass.
Seit der Dauphiné.
Ja.
Hören wir uns mal Nils Perspektive an. Tadej Pogacars Mannschaft, die können das. Die können ihren Plan ja eigentlich durchziehen, ne? So, also läuft ja alles eigentlich so wie.
Ja, hallo zusammen. Ja, genau, die erste Tourwoche neigt sich dem Ende zu. Ich denke, es war eine spannende erste Tourwoche. Die Tour fing extrem hart an, kann man schon sagen, mit den ersten 2 Etappen in Italien. Gerade von Florenz nach Rimini, da, ja, es war ein schweres Reinkommen für mich, insbesondere in die Tour. Hatte da ziemlich mit der Hitze zu kämpfen. Wir hatten Temperaturen bis 36 Grad. Das war schon echt nicht ohne. Und da ist bei mir wirklich halt auch ein bisschen der Motor geplatzt. Nichtsdestotrotz konnte ich mich ganz gut erholen. Die erste Etappe, die wir richtig angreifen wollten, war dann die Etappe 4 über den Galibier. Ich denke, das haben wir auch gut im Fernsehen gesehen, dass wir das gemacht haben. Und Tadej hat auch dort die Etappe gewonnen, hat Zeit auf Vingegaard rausgeholt, auf Evenepoel rausgeholt, haben das gelbe Trikot dort erobert. Ansonsten, ja, ist eigentlich nicht viel passiert. Es war ein bisschen was Hektik im Feld, gerade auf den letzten 2 Etappen jetzt, die wir hatten. Etappe 7 und 8 waren halt ein bisschen vom Wind geprägt. Dadurch wurde es halt schon etwas hektisch im Feld, aber auch dort ist es eigentlich relativ ruhig geblieben. Ja, jetzt am Sonntag haben wir die Gravel-Etappe. Ich bin sehr gespannt auf die Etappe. Bin gespannt, wie die Sektoren sind. Die letzten Tage hat es hier immer mal wieder ein bisschen geregnet. Davon hoffe ich, dass es nicht allzu staubig ist und der Untergrund relativ fest ist. Wird auf jeden Fall eine sehr spannende Etappe. Ich denke, Tadej hat es in den letzten Tagen bewiesen oder in den letzten Rennen, die über Gravel waren, dass er dort extrem stark drauf ist und hoffe natürlich auch, dass morgen das Glück auf unserer Seite ist und wir dort im besten Fall keine Zeit verlieren und im allerbesten Fall auch etwas Zeit rausholen. Also, bis dahin, ciao, euer Nils.
Also, ja, wir haben keine Zeit verloren.
Es war heute so eine, weil er meinte, der hat bewiesen auf Gravel und so, heute war so eine Situation, die super an Strade Bianche erinnert hat, wo er einfach dann so hinter einem Gravel-Sektor, wo es bergab geht, allen wegrollt. und du peilst gar nicht so richtig, wie das passiert, aber es liegt ihm einfach halt auch so ein Rennen, ja, ne? So wellig.
Ja, normalerweise ist er ja technisch kurvig. Manchmal bei Kurven nicht ganz, auf jeden Fall nicht auf dem Niveau wie in Vingegaard, aber ich glaube, er ist da halt, hat dann scheint nochmal ein Ticken besseres Gefühl, was jetzt der lose Untergrund angeht, aber ja, läuft bis jetzt für die perfekt. Ich würde aber auch gerade von außen sagen, dass er, also Pogacar echt aufpassen muss, dass er sich nicht so ein bisschen selber verliert und so treiben lässt, weil der haut schon Körner auch raus, ne? Also,
das sind, naja, das dachte ich halt heute auch.
Und das sind schon so ein paar Aktionen, die kannst du halt natürlich auch bringen, aber wenn du halt siehst, dass Vingegaard und Wismar diese Bike halt komplett defensiv fährt, muss man vielleicht dann auch mal schauen, dass man seine Taktik auch direkt mal ändert, um nicht denen so sehr in die Karten zu spielen. Aber momentan, ich glaube immer noch, dass er der Stärkste im Rennen ist, aber wenn er so natürlich weiterfährt, dann kann es wirklich sein, dass er in der letzten Woche weniger gar nicht unbedingt viel stärker geworden ist, aber halt Pogacar viel zu viel schon rausgehauen hat im Vorfeld. Und das wäre schade, weil irgendwie wäre schon, also ich würde es irgendwie auch cool finden, so ein Giro-Tour-Doppel, um ehrlich zu sein. Ja. Wäre so ein schönes Podium. So hast du ihn vorne, irgendwie auf dem Podium in Paris als Sieger, dann hättest du vielleicht einen Bina Gemay als im grünen Trikot. Am besten wäre natürlich ein Abrahamsen. Ich würde das jetzt schon verdient, finde ich.
Ja, das wird.
Aber das ist unrealistisch.
Das wäre ein Bergtrikot das, hinten raus.
Das ist unrealistisch.
Es gibt doch den kämpferischsten Fahrer der ganzen Tour bestimmt auch, ja,
das
oder?
Das wird wahrscheinlich also irgendeine Franzose, der nur drei Tage raus war.
Weiß ich nicht.
Ich hoffe nicht. Genau.
Ich denke mal, was Jonas Abrahamsen schon gewonnen haben sollte in dieser Tour de France, ist ein etwas größerer Vertrag in den Folgejahren.
Ja, in unsere Herzen.
Wo auch immer. Ja. Was man heute gesehen hat, ich habe schon gesagt, Remco scheint sich sehr gut zu fühlen, da einmal wegattackiert und versucht, alle abzuhängen. Was man aber auch gesehen hat, es könnte ihm auch so ein bisschen dann die Mannschaft fehlen mal irgendwann. Denn in einem Gravel-Sektor hat er defekt, beziehungsweise ich glaube einfach nur Kette abgeworfen am Eingang des Sektors und hat dann ein Loch. Und am Ende hat er da nur jeweils einen Helfer. Am Anfang war es Gianni Moscon, wo ich heute erst realisiert habe, dass der bei Quickstep fährt dieses Jahr. Schande über mein Haupt. Ich dachte, die Kommentatoren haben sich versprochen. Aber der war da und hinten raus war Mikel Landa da. Aber die waren halt auch allein auf weiter Flur und waren dann halt auch relativ spät, ihm da zu helfen jeweils, wenn er die Hilfe gebraucht hat. Es ist alles gut gegangen. Aber das sieht halt bei den anderen anders und besser aus, selbst bei Bora.
Ja, in den Bergen war das Team gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ich finde, da haben sie ganz gut performt. Und heute, ja, das war natürlich mal das Team, ne, was solche Rennen anging, also solche Klassiker-Formate. Aber ja, ich glaube, viele sind froh, dass sie es heute überstanden haben. Genauso wird das bei ihm auch der Fall sein, auch für das Team. Und jetzt mal gucken, wie sich die nächste Zeit entwickelt. Aber ich glaube, in der Position, in der er unterwegs ist, ist das Team ausreichend stark genug. Also die werden jetzt keinen Unterschied machen können, aber ich glaube, ausreichend stark genug. Und ich meine, du kannst ja immer noch mit Wismar Lise Bike und auch mit UAE halt mit deren Team, was heißt spielen, aber du kannst die halt nutzen auch für dich, von daher glaube ich.
Ja, bei Defekt schwierig.
Ja, natürlich, aber ich würde jetzt immer sagen, bis auf jetzt heute eine Situation, wäre immer irgendjemand da gewesen. Ist jetzt nicht ideal, aber wenn du jetzt guckst, dass ja so ein Team wie Red Bull hier reingegangen ist, um die Rundfahrt auch zu gewinnen, finde ich, strugglen die genauso viel oder wenn nicht sogar mehr.
Aber man muss, ich sag ja, aber Remco musste heute 3 bis 5 Minuten solo, all out, Time Trial, ein Loch zufahren.
Ja.
Solo. Und das ist Ende der ersten Woche von dreien. Dem scheint es gut zu gehen im Moment. Aber
ja, klar.
Es geht halt noch 2 Wochen so weiter. Ja. Und diese Körner und ne, eine Attacke all out gefahren, irgendwie 5 Minuten lang, dann da nochmal 3 Minuten all out gefahren. Das sind alles Sachen so, die können sich irgendwann auch mal rächen.
Definitiv, ja.
Und ja, das musste dann Roglic tatsächlich nicht, auch wenn das alles andere als taktisch super aussah.
Ja, er musste auch einmal richtig bücken, das Zufahren.
Konnte sich doch relativ zurückhalten. Ja, aber das war auch seltsam, weil die dann irgendwie Flaschen holen waren und gleich wieder da, ne?
Ja, und auch abgefallen. Also keine Angst, es war wirklich eine sehr komische Situation.
Ja. Es war, ich habe es nicht ganz verstanden, naja. Apropos Taktik, gestern auf dem Rückweg aus Frankfurt von unserem Live-Podcast habe ich mit Anni natürlich auch die Etappe verfolgt und wir haben uns so ein bisschen, amüsiert über EF und deren taktische Varianten da, die da gestern zwei Leute rausgeschickt haben und dann dachten, Ben Healy und Alberto Bettiol fahren da jetzt irgendwie easy hin und die schießen die Etappe ab. Es war aber innerhalb von einer Minute neutralisiert, diese Situation. Und dann haben sich die zwei vorne einfach zurückfallen lassen und es war alles wieder Game Over. Da läuft es auch gut. Man hat ein gelbes Trikot gehabt mit Richard Carapaz. Aber da läuft es jetzt auch alles andere als nach Plan, glaube ich gerade.
Ja, man hat ja heute auch versucht, man hat ja erst Nielsen Paulus vorne gehabt. Der hat dann gewartet, um den jagenden Ben Healy, der versucht, die Lücke zuzufahren zur Spitzengruppe, quasi hinzufahren. Das ist auch gelungen. Ich weiß nicht, was Ben Healy jetzt heute wird, aber unter den ersten drei fährt er jetzt auch nicht. Ja.
Fünfter.
Ja, man hat jetzt Carapaz, hat sich heute richtig verabschiedet, auf jeden Fall, was Gesamtwertung angeht. Also da gibt es.
Da kann ich gerade mal schauen, ob das hier überhaupt schon drin
ob
steht.
Ob überhaupt schon Ziel ist, ja. Und ja, die haben gutes Team, die werden nochmal auf die Etappe irgendwo gehen, aber die ganze Geschichte mit Gesamtwertung ist, glaube ich, auch abgehakt. Ja. Aber ja, aber es gibt halt so Teams, die machen halt immer so komische Sachen, so, die man von außen nicht versteht. Und gehört EF, ist immer so ein Kandidat dafür. Ja.
Definitiv. Wer einer meiner Top 10 Kandidaten, der sich heute wieder zurückkatapultiert hat in die Top 10, ist Derek Gee. Da bin ich auf jeden Fall glücklich, allein wegen meinem Tipp.
Ja, ich habe ja auch Top 10. Also ich glaube, der
neunter Platz jetzt wieder, fünf Plätze gut gemacht heute.
Ja, ey, lass dir mal in die. Der ist jetzt gerade, ist warm geworden. Der fängt jetzt, jetzt ist genau genug Stress im Körper, dass er erstmal so richtig warm wird, weißt du, und sich wohlfühlt. Und lass ihn mal in die letzte Woche kommen.
Und genau, richtig. Das ist ja sein Talent ist ja eher so die dritte Woche.
Ja, und ich meine, der gewinnt heute fast die Etappe, ne? Der Sprint, den er jetzt gefahren ist, der war jetzt auch nicht schlecht. Von daher, ja, warten wir mal ab, aber ich glaube, so Top 10 ist jetzt definitiv realistisch bei ihm. Und die Tour, wie gesagt, ist jetzt phänomenal und ich glaube, ich hoffe, es geht jetzt einfach auch dann so weiter für uns.
Ja, Israel heute auch sehr aktiv gewesen. Also Jakob Fuglsang relativ weit vorne, dann ist so ein Pascal Ackermann da plötzlich noch da. Mhm. Macht eigentlich auch Spaß. Gestern Stevie Williams, gut, auf jeden Fall dann bei den entscheidenden Moves dabei. Hinten raus war es natürlich nichts, aber naja, vielleicht hast du noch was zu Israel?
Nee, allgemein, was ich gerade sagen wollte, man merkt, dass alles hier so ein bisschen gleichförmiger geworden ist unter den Teams. Es ist nicht mehr so, klar, du hast natürlich in den Bergen, hast du diese krassen Teams, diese Domestiken mit UAE und sowas, aber auch so Etappen wie heute, wo auch so einfach so viel Chaos ist und das auf andere Stärken auch ankommt, ist es ausgeglichener geworden und es ist gut, also es tut dem Rennen auch gut und auch allgemein den Teams und allen, dass jetzt, ich meine, jetzt gewinnt Total Energies, Gofides hat schon eine Etappe gewonnen,
schon verrückt, ja.
Dann
Akea.
Nee, Gofides noch nicht, ne?
Doch.
Gefühl ist auch.
Oder? Nee, Bardet.
Ah, genau, aber Akea hat was gewonnen Akea. Und so und dann zweimal heißen die auch noch Intermarché? Die heißen wahrscheinlich Intermarché, oder? Heißen die noch Intermarché?
Ja, doch.
Ja, genau. Doch. Von daher, das ist das gut und macht auch Spaß zu sehen, ja.
Absolut. Vielleicht hier so ein bisschen zum Ausklang habe ich auch nochmal unseren Freund Simon Geschke auf seiner Abschiedstournee hier kurz konsultiert.
Moin. Ja, erste Woche lief für mich eigentlich ja, recht unspektakulär. Nicht schlecht, nicht gut. Also darf gerne noch ein bisschen besser werden. Ich warte noch ein bisschen auf die Beine vom Giro. Aber gut, würde mir auch schon reichen, wenn die nur an ein, zwei Tagen da sind und ich dann in der richtigen Gruppe sitze, dass ich mich ein bisschen zeigen kann. Aber ja, im Moment sind wir ja mitgefahren, was natürlich jetzt nicht das große Ziel war. Also vom Team her dürfte es natürlich auch noch ein bisschen besser werden. Guillaume sitzt ganz gut in der Gesamtwertung. Also Richtung Top-10-Platz ist noch alles offen. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. In den Sprints läuft es eigentlich auch ganz gut. Leider ohne Ergebnis bis jetzt. Oder ohne sehr gutes Ergebnis. Die Etappe heute auf dem Schotter wird interessant. Ich mag Estrada Bianca als Rennen sehr. Aber bei einer Rundfahrt wie der Tour ist es dann halt doch nochmal was ganz anderes. Also so richtig freuen tue ich mich jetzt heute noch nicht drauf. Eher ich begegne der Etappe jetzt eher mit Respekt, weil es natürlich super stressig wird, gerade am Anfang dann, dass alle vorne fahren wollen. Ich denke, Stürze sind da, kleinere Stürze sind da vorprogrammiert. Hoffen wir, dass nichts Schlimmes passiert. Ja, dann werden wir mal gucken, wer heute Abend die Gewinner und die Verlierer der Etappen sind.
Ja, wissen wir jetzt.
Schauen wir mal, ob die Beine vom Giro nochmal in ein, zwei Tagen kommen. Wir wünschen es ihm sehr.
Ja, auch wenn ich das guten Giro gefahren, beste Platzierung bei einer Grand Tour und ja, der soll, am Ende macht er eh eine schöne Abschiedstournee da draus. Ist auch in Ordnung. Genau, und dann warten wir mal, was die kommende Woche uns bringt.
Ist auf jeden Fall im Ziel heute auf dem 136. Platz mit 11 Minuten Rückstand in der Gruppe um Platz 80, also ganz, ganz normaler Tag.
Genau.
Ausgesessen. Ja, dann viel Spaß am Ruhetag. Ich hoffe, wir
uns am Donnerstag
konnten euch den ein bisschen interessanter gestalten. Und müssen wir uns morgen alle was anderes suchen, tagsüber zum Unternehmen.
Ja, ich fahre morgen Leistungstest. Also ich schwitze morgen. Super. Genau, dann.
Dann viel Erfolg dafür.
Ja, und wir hören uns alle am Donnerstag.
Exakt. Ciao, ciao. Ja.